So, willkommen zu einer neuen Folge von Zur Zettelwirtschaft, Tresen, Talk und Buchhaltung. Heute haben wir einen ganz besonderen Ehrengast, Monza, den kreativen Kopf hinter Le Cork, Gleis 9 und meines Wissens einer erfolgreichen Eventagentur. Gemeinsam werden wir in die Welt des Unternehmertums eintauchen und darüber sprechen, was es bedeutet, mutig zu sein und fundierte unternehmerische Entscheidungen zu treffen. Zudem werden wir die oft unterschätzte Rolle der Buchhaltung beleuchten und diskutieren, wie sie den Erfolg eines Unternehmens maßgeblich beeinflussen kann. Seid gespannt auf inspirierende Geschichten, wertvolle Tipps, die euch dazu anregen werden, eure eigenen unternehmerischen Träume zu verfolgen. Bist du damit zufrieden?
Eine Sache.
Ja.
Wir sind mittlerweile Live-Marketing-Agentur.
Herzlich willkommen zur Zettelwirtschaft. Tresen, Talk, Buchhaltung mit Conny Stober.
Wir gehen noch tiefer in die ganze Veranstaltungskonzeption, gehen das Ganze strategisch an, dann konzeptionell.
Okay.
Und setzen das halt auch um. Ne? Also krass. Ja, wir setzen ja keine eigenen Events mehr um, zumindest ne, in der Agentur nicht mehr, sondern wir machen die Sponsoring-Auftritte von großen Konzernen, alles, was B2B irgendwie anfällt, Promotions in Gastronomie, Promotion in diversen Kanälen wie Roadshows ne, auf Straßen oder ne, wie mache ich eine Corporate-Veranstaltung, In-Store-Events für Pick und Kloppenburg und solche Sachen.
Krass, okay. Und wo ist der Unterschied zu einer Eventagentur? Hilf mir. Also ich
Eventagentur verstehe ich tatsächlich so, dass eine Eventagentur rein theoretisch sagt so, okay, ich veranstalte eine Messe oder ich veranstalte ein Festival oder ich veranstalte eine Party. So, das sind wir ja nicht mehr. Wir haben jetzt den Sponsor, den bringen wir auf eine Messe, den bringen wir auf eine Party, den bringen wir auf ein Festival, ne, und schaffen dann Mehrwerte auf diesem Festival, so einerseits ne, für den Festivalveranstalter, auch andererseits für die Marke, um die halt an die Zielgruppe näher ranzubringen.
Ich würde sagen, wir sind mithin drin.
Herzlich willkommen zur Zettelwirtschaft. Tresen Talk. Die Einstiegsfrage.
Erzähl doch mal, wer bist du, was machst du?
Vorweg erstmal vielen lieben Dank für die Einladung.
Gerne.
Und schön, dass wir heute zusammensitzen. Ich bin der Monza El-Sharki, 40 Jahre alt und jetzt diverse Unternehmungen von, ne, wie gerade besprochen, einer Live-Marketing-Agentur über ein Wein-Startup mit dem Le Cork und zu guter Letzt eine Event-Location, die ich gerade neu aufbaue. Ja, und das ist so quasi mein lebenserfüllendes Elixier, na, womit ich mich Tag und Nacht beschäftige.
Aber da bist du ja wahrscheinlich nicht durch Zufall drangekommen. Wie hast du denn gestartet?
Tatsächlich war es nie mein Plan, ins Marketing zu rutschen, sondern ich wollte damals eher Polizist werden.
Okay.
Ja, glücklicherweise habe ich den Anstellungstest nicht bestanden. Okay. Und war dann nach meiner Grundwehrdienst so ein bisschen lost und ja, was mache ich denn jetzt? Und dann habe ich mich hier nach Uni Bochum angemeldet und mit zu einem Studiengang Management und Economics. Zu dem Zeitpunkt war es super, super trocken für mich und na, dann habe ich mich halt auch irgendwann mal als das Pflichtpraktikum gerufen, hat so ein bisschen umgeguckt und habe mir dann so nochmal, bin ich in mich gegangen und habe mich gefragt, was will ich eigentlich machen? Und bin dann halt auf ein Praktikum bei Nike damals gestoßen, na, wo ich überwiegend im Marketingbereich war. Und das fand ich dann super interessant. Ne? Also irgendwo Marketing mit in Schwerpunkt Sport und Events. Und habe dann auch die Universität gewechselt, bin an eine Fernuni in Hamburg gegangen und habe angefangen, Marketing mit einem Schwerpunkt Sport zu studieren. Durch das teure Studium, was ich selber finanzieren musste, bin ich dann mehr und mehr in die Promotion-Welt reingerutscht und habe dort erst als Promoter angefangen. Irgendwann mal na, haben sie gemerkt, okay, der ist vertrauenswürdig,
der kann das.
Und habe dann mehr Verantwortung bekommen von den Agenturen, für die ich gearbeitet habe. Da haben sie sich immer mal als Teamleiter eingesetzt. Und na, als sie dann gemerkt haben, okay, na, der will auch ein bisschen mehr über den Tellerrand hinausschauen, habe ich dann irgendwann mal angefangen, als Freelancer in einer Agentur zu arbeiten. Ich bin eine Kunden mitbetreut, weil sie halt auch für die Agentur, für die ich damals gearbeitet habe, auch relativ am Anfang stand und habe die Kunden mitentwickelt. Dann hatte ich ein Jobangebot von Puma damals. Und das war so das Ding, da habe ich gesagt, okay, alles klar, jetzt bringe ich mein Studium zu Ende und verfolge dann mein tatsächliches Ziel, ne, im Marketingbereich einer Sportbrand unterzukommen. Mein damaliger Auftraggeber, ne, der Agenturinhaber, der fand das nicht so cool. Der wollte mich unbedingt halten, weil er viel Potenzial zu dem Zeitpunkt in mir gesehen hat. Ja, und hatte mir dann immer mal wieder lukrative Angebote gemacht, ne, damit ich mich dafür entscheide, da zu bleiben. Und mir ging es zu dem Zeitpunkt gar nicht um Titel oder um das Geld, sondern eher um eine Perspektive. Ne? Und die war in der Sportbrand auf jeden Fall viel mehr gegeben als in der damals noch relativ kleinen Agentur. Ja, und zuletzt hat er mich dann damit bekommen, dass er gesagt hat, hey, komm, wir machen eine kleine Boutique-Agentur, also eine Agentur in der Agentur auf. Du bist quasi verantwortlich, du kriegst die Kunden, die du betreut hast, kannst du weiter betreuen, ne, kannst sie weiter ausbauen. Ja, und so haben wir 2013 dann die damalige Kunden mit der Event GmbH zusammen gegründet und ja, haben damals noch in einem Veranstaltung- und Eventbereich gestartet mit viel Caterings, wir waren mehr oder weniger Experten, was Drinkzubereitung, Drinkverkäufe, Inkasso, ne, auf Festivals, ne, wir haben für Jack Daniels die großen Festivals umgesetzt, für Bacardi vieles gemacht. Ich habe mir zu dem Zeitpunkt auch viel an Event-Know-how irgendwie angeeignet, ne, weil wir halt auch viel für Pick und Kloppenburg in den Stores gemacht haben.
Das heißt, du warst ja als Freelancer, da ist ja so eine, ich glaube, viele vergessen, dass man als Freelancer auch schon Unternehmer ist. Da hattest du wahrscheinlich schon so deine ersten Berührungspunkte. Bei uns geht es ja immer so ein bisschen um die Zettelwirtschaft und die Buchhaltung. War dir das bewusst, dass du schon an der Stelle Unternehmer bist?
Tatsächlich immer, wenn das Portemonnaie leer war.
Okay.
Weil man war halt sehr viel unterwegs, hat viel gearbeitet, hat viele Leute kennengelernt. Ja, hat dann erst immer gemerkt, so, oh, alles klar, ne? Die Miete steht wieder an. Es werden viele Sachen abgehoben, ne, von Bankkonto. So, okay, alles klar, ich muss mich wieder hinsetzen und Buchhaltung machen, Rechnung schreiben, Belege einscannen. So, und da hatte ich schon so das erste Mal so mehr Impact auf die Sache, wo ich dann halt auch für mich dann halt gemerkt habe, okay, na, also wenn man es nicht strategisch und systematisch macht, na, dann kann es einem ziemlich doll auf die Füße fallen und habe dann schon die ersten Wege gefunden, wie ich mich da organisiere.
Und jetzt hast du gerade gesagt, ihr habt dann zusammen Kundenbinder damals gegründet. Darf ich fragen, dein Geschäftspartner, war der für dich Mentor? Oder wir haben viele Leute kennengelernt, auch die bisher gesagt haben, Buchhaltung, ich habe was mit Leidenschaft gemacht, ich hatte da Bock drauf, aber die Buchhaltung ist an manchen Stellen hinübergefallen.
Einmal kurz vorweg, also die Kundenbinder GmbH gibt es immer noch und wir hatten damals die Kundenbinder Event GmbH zusammengegründet.
Okay.
Ja, mein damaliger Partner war in vielen Bereichen eine Art Mentor für mich, also der war dann quasi genau das Gegenteil, also der war tatsächlich ein totaler Fanatiker, was Struktur und vor allem Finanzen angeht. Da habe ich mir einiges von abgeguckt, wie man strukturell sich da halt aufstellt. War zu dem Zeitpunkt auch irgendwo der Glücksgriff, weil vor allem am Anfang eines Business, wo man halt auch wirklich mit so vielen Dingen zu tun hat, wie Kundenakquise, dann noch Personalakquise, dann noch Personalführung. Ja. Also es sind dann wirklich am Anfang so viele Dinge, die man irgendwie im Blick haben muss, dass dann halt auch diese Sachen irgendwann mal einen auf die Füße fallen können. Und ich hatte tatsächlich das Glück, dass ich da jemanden halt hatte, der das schon ein paar Jahre vorher begonnen hat und die Erfahrung hatte und halt auch irgendwo eine Ressource und ja die Struktur, wo ich mich leicht andocken konnte. Okay. Die wurde so ein bisschen mitgeführt für mich.
Und jetzt bist du aber, du stehst auf eigenen Beinen. Wir haben ja vorhin schon gesagt, du hast unterschiedliche Unternehmungen hier in der Stadt. Gleis 9, Le Cork und so weiter und so fort. Wie schaffst du da die Übersicht zu behalten? Hast du jemanden bei dir im Unternehmen, der dir die Zahlen aufbereitet oder?
Es ist tatsächlich unterschiedlich gegliedert, ne? Also meine Unternehmung kam nach und nach und in meiner Agentur, dann haben wir tatsächlich 2 Buchhalter, die das richtig gut machen. Da kriege ich die Zahlen tatsächlich auch aufbereitet. Wir haben uns letztes Jahr auch nochmal ein bisschen digital aufgestellt und haben eine Agentursoftware eingeführt, die halt auch sehr viel für uns trackt und auch abbildet, sei es Liquiditätsplanung, sei es Kundenauswertungen und diverse weitere Sachen. Bei den anderen Firmen, bei Le Cork, sind wir auch mittlerweile so gut aufgestellt, dass ich halt auch Zahlen tatsächlich über ein Dashboard präsentiert bekomme. Das Geschäft ist tatsächlich so konzipiert und so aufgebaut, dass vieles schon automatisch irgendwo in dieses Dashboard reinfließt. Nichtsdestotrotz, Rechnungen muss man halt tatsächlich auch immer wieder selber noch mit bearbeiten oder bearbeiten lassen. Beim Gleis 9 sind wir noch relativ jung und da versuchen wir uns dann halt auch gemäß der Kapazitäten und der Ressourcen so aufzustellen, ne, dass es dann irgendwann mal halt auch einen vernünftigen Workflow gibt und wir das auch vernünftig bearbeiten können.
Mega. Du weißt also, sonntags morgens, der Laden lief nicht. Triffst du danach Entscheidungen? Oder wie stelle ich mir das vor? Du hast eine Veranstaltung, ihr überlegt, die nächste Veranstaltung zu planen. Du siehst dein Dashboard und sagst, oder wie ist das so bei dir?
Wir sind tatsächlich auch aktuell in sehr herausfordernden Zeiten und vor allem in der Veranstaltungsbranche, beziehungsweise, also für die, die es nicht wissen, das Gleis 9 ist das ehemalige Riff. Also es ist irgendwo hier in Bochum eine Institution gewesen über Jahrzehnte hinweg. Die Disco, die Großraumdisco im Bermuda. Und gab es halt nie irgendwie Schwierigkeiten, den Laden voll zu bekommen, ne, weil Freitag, Samstag Türen öffnen und schwupps war der Laden voll. Mittwochs Live-Musik, Pamela Felken und der Laden war auch voll. Ne, diese Zeiten gibt's nicht mehr, weil sich A, das Ausgehverhalten schon vor Corona verändert hat, als aber auch während Corona.
Okay.
Ne, das ist viel unplanbarer geworden. Mhm. Ne, deswegen war auch mein Entschluss 2023, dass ich mit dem Disco-Geschäft eigentlich nicht weitermachen will, ist natürlich irgendwo ein Add-on. Allerdings soll es nicht das Kerngeschäft sein im Gleis 9, sondern es soll tatsächlich eine reine Veranstaltungslocation werden. Okay. Das genau, ne, also wie du gerade schon gefragt hast, ne, ich will montags oder sonntags morgens, ne, irgendwie auf mein Dashboard gucken, die Zahlen kennen und dann halt daraus Entscheidungen treffen. Ne, heißt Ticketverkäufe im Vorfeld, zu gucken, alles klar, ne, also was habe ich für Kosten, wo stehen wir gerade mit den Ticketverkäufen, ne, was für Maßnahmen können wir noch machen, um die Ticketverkäufe noch nach vorne zu treiben, damit wir auch irgendwo eine Planungssicherheit haben, ne, weil das ja das gelernte Disco-Modell ist tatsächlich so, dass viele halt impulsiv irgendwo schauen, okay, ich bin gerade unterwegs oder ich möchte irgendwo hin,
okay,
lass uns doch mal da oder da hingucken. Und da ist es ein bisschen schwieriger, irgendwie die Tickets an den Mann zu bringen. Ne, wir haben einen eigenen Ticketshop, aber wenige Leute wollen sich festlegen und sagen, hey, ich kaufe mir jetzt irgendwie über PayPal im Vorfeld ein Vorverkaufsticket für einen normalen Disco-Abend.
Okay.
Genau. Ne, und deswegen ist es gerade alles ein bisschen herausfordernd, aber wir machen gerade den Schritt zu mehr Veranstaltungen, mehr Planungssicherheit, mehr Vorlauf und halt Ticketverkäufen, dass wir genau sagen können, okay, wo stehen wir aktuell, was können wir noch machen, bestellen wir jetzt nochmal einen größeren Act, machen wir nochmal, ne, irgendwo ein i-Tüpfelchen, um die Veranstaltung nochmal aufzupäppeln, ne, oder interessanter zu gestalten, oder müssen wir andere Maßnahmen ergreifen, um die Veranstaltung halt besser zu vermarkten.
Jetzt wirst du ja wahrscheinlich nicht in jedem einzelnen Unternehmen noch aktiv sein oder operativ aktiv sein, sondern wahrscheinlich auch Leute dort vor Ort haben. Erklärst du denen das so, warum gewisse Entscheidungen getroffen werden, warum du jetzt sagst, den Act buchen wir jetzt aus dem und dem Grund nicht, oder triffst du die Entscheidung?
Also das ist natürlich
Fragen.
Wie in jedem Betrieb haben wir natürlich unsere Hierarchien und in diesen Hierarchien hat man natürlich Leute, die sind erfahrener und die haben mehr Verantwortung als andere. Na, man kann nicht immer jeden mit irgendwie auf die Reise seiner Entscheidungsfindung halt nehmen. Natürlich wollen wir halt aber auch irgendwo eine Transparenz zu unseren Mitarbeitern aufbauen. Nichtsdestotrotz ist es meist in dem stressigen Alltag so, dass man nicht jedem irgendwie was erklären kann. Na, und dann ist aber auch dann die Hoffnung, ne, dass dann, sag ich mal, die Ansprechpartner das weitervermitteln. Na, wieso, weshalb, warum. Und ja, ja, ne, aber die entscheidenden Akteure nehmen wir natürlich mit. Ne? Also da sind wir halt gläsern und die beziehen wir halt auch in gewissen Entscheidungen ein. Ich hole mir natürlich auch Feedback, weil ich dann auch die Meinung meiner Mitarbeiter auch schätze, weil die sind letztendlich diejenigen, die halt auch immer vor Ort sind. Die kennen die Gegebenheiten vor Ort, die kriegen Feedbacks vor Ort, die kriegen Feedbacks davor, danach. Und das ist dann halt auch irgendwo das Feedback, was ich auch brauche, um gewisse Entscheidungen für mich halt zu finden.
Ja. Du, ich habe hier eine Frage, da eine Frage, weil ich glaube, dein Konstrukt ist so spannend. Also ich bin da total begeistert von. Du hast vorhin gesagt, Digitalisierung in der Buchhaltung. Was hat dich dazu bewogen oder haben deine Mitarbeiter das bei euch angestoßen? Was hat sich dadurch bei euch verändert?
Also durch die Digitalisierung hat sich glücklicherweise bei uns einiges verändert. Wenn ich mir mal überlege, also wie wir in meinem Agenturbusiness, ist es in Anführungsstrichen leider so, dass wir nur Rahmenverträge mit unseren Kunden haben, wo dann festgesetzt wird, falls es irgendwo Marketingaktivitäten gibt, werden sie mit uns gemacht. aber nirgendwo steht irgendwie festgeschrieben, mit was für Budgets wir jährlich planen können. Ne? Also dann kriegen wir je nach Fiskaljahrbeginn des Konzerns auch irgendwo ein Jahresbudget mitgeteilt, was auch nicht in Stein gemeißelt ist. Viele werden es kennen, ne, dass dann irgendwann mal kurz vor Beginn dann der große Hammer kommt. Budget Cut hier, Budget Cut da, Budget Cut, Budget Cut, Budget Cut. Dann macht man sich dann schon so die Gedanken, okay, alles klar, ne, wir hatten hier irgendwo einen Forecast von X, ne, müssen jetzt auf diesen Forecast wieder eingehen. Ne, wie sind wir grundsätzlich aufgestellt? Ne, haben wir zu viele Mitarbeiter? Brauchen wir Mitarbeiter? Und so weiter und so fort. Ne, das ist halt auch tatsächlich immer so eine Herausforderung. Erste Herausforderung, die zweite Herausforderung sind die unterschiedlichen Zahlungsziele der jeweiligen Kunden. Also wir haben zum Teil Kunden gehabt, die haben Zahlungsziel von 90 Tagen zum Quartalsende.
Okay.
Und auch nach Erbringung aller Dienstleistung durften wir erst die Rechnung stellen. Haben wir teilweise über 150, 160 Tage auf
vorfinanziert dann auch.
Ganz genau, ne, auf unser Geld gewartet. Da haben wir halt Kunden, die zahlen relativ schnell. Also schnell ist für uns in der Branche irgendwas zwischen 30 und 45 Tagen. Na, aber halt auch immer nach Leistungserbringung.
Okay. Also
wir müssen tatsächlich immer in Vorkasse gehen, in Vorleistung treten, was auch externe Dienstleister angeht, was die Bestellung von diversen Werbemitteln angeht. Ja, dann haben wir lange alles mit Excel-Listen gemacht. Na, unsere Buchhalter waren halt fast den ganzen Tag damit beschäftigt, Excel-Listen zu füllen, um uns dann am Ende des Tages wirklich ein Dashboard aufzuzeigen, ne, wo wir dann halt ja unternehmerische Entscheidungen rausgetroffen haben. Na, aber durch die Einführung letzten Jahres, durch die Software, müssen die Kollegen und Kolleginnen weniger Excel-Listen schrubben. Ja, wir haben halt einen besseren Zugang zu den Zahlen.
Das heißt, das hast du angestoßen oder die Geschäftsleitung oder es kam auch von den Mitarbeitern, dass sie gesagt haben, wäre schön, wir würden jetzt einfach die nächsten Schritte gehen?
Tatsächlich durch einen externen neuen Mitarbeiter, den wir letztes Jahr dazu gewonnen haben. Der hatte davon gehört, hat sich dann damit beschäftigt und hat das dann für uns eingeführt.
Mega, das ist ja echt super, wenn die Leute sowas dann auch mit reinbringen. Ne? Neubesen-Kerngut, glaube ich, ist ja so ein negativ besetztes, aber in deinem Fall scheint das ja genau das gewesen zu sein, was ihr braucht. Ne?
Genau.
Hast du mal eine Fehlentscheidung getroffen?
Durch die Menge an Entscheidungen, die ich jeden Tag treffen muss, und das sage ich ja auch immer wieder meinen Mitarbeitern, ich glaube, ich bin derjenige im Betrieb, der die meisten Fehlentscheidungen halt auch trifft. Natürlich sind die Fehlentscheidungen ja nicht immer ganz so gravierend, ne, aber wer entscheidungsfreudig ist, ne, und am Tag, sage ich mal, 100 bis 200 Entscheidungen treffen muss, ne, da können wir sicher sein, dass nicht jede Entscheidung ein Volltreffer ist. Ja, tatsächlich habe ich einige Fehlentscheidungen in meinem Werdegang schon getroffen und ich bin mir auch relativ sicher, dass es noch weitere folgen werden. Es ist halt immer wichtig, daraus irgendwo zu lernen und ja, dass die Fehlentscheidungsquote dementsprechend sinkt.
Okay. Du hast vorhin auch schon mal gesagt, dass du deinen Mitarbeitern freie Hand lässt, dass die Heads of, nennen wir es immer so, ne, Entscheidungen in eurem Unternehmen treffen. Dass ihr aber auch natürlich so Kerngeschäfte habt, wo auch mal Budgets gesperrt werden oder gekürzt werden. Wie gehst du damit um, dass du die Ausgaben überwachen kannst? Dass du einfach auch sagen kannst, so stopp, kurze Notbremse, wir müssen jetzt mal wieder drauf gucken.
Es ist tatsächlich so, dass wir uns da echt ein gutes Polster angeeignet haben, zumindest in den umsatzstarken Firmen oder in der umsatzstärksten GmbH, dass wir halt sagen können, alles klar, bei uns ist im Sommer halt das große Peak. Wir sind im Sommer auf über 60, 70 Festivals unterwegs für diverse Kunden, wo Hotelbuchungen, Autosbuchungen, diverse Sachen halt aufploppen, andere Sachen dann irgendwo liegen bleiben. Also da stretchen wir das Ganze. Also da geben wir halt schon mehr freie Hand, dass wir sagen, okay, alles klar, hier so ein bisschen die Luken geöffnet. Wir können mehr rauspusten. Dann versuchen wir uns Richtung Mitte, Ende August wieder zu konsolidieren und so sagen, hey, alles klar, der Gürtel wird wieder ein bisschen enger geschnürt. Wir gucken wieder intensiver drauf, machen dann halt quasi den Mitarbeitern, die irgendwo am Wochenende noch welchen Festivals im Matsch gestanden haben, dann mehr Druck halten. So, hey, schaut bitte, dass die Rechnungen rausgehen mit der Abrechnung. Zieht eure Projekte gerade, schaut, dass wieder Cashflow reinkommt.
Das heißt, du bist ja sehr strukturiert, was das angeht.
Genau.
Wie behaltet ihr die Kontrolle? Also du hast jetzt unter anderem auch gesagt, Ausgangsrechnungen und Rechnungen müssen geschrieben werden und. man hat ja auch immer mal Leute, die sich darum kümmern, oder du hast Leute, du hast Buchhalter, die sich darum kümmern. Aber wie behältst du die Kontrolle, dass das auch wirklich alles?
Ich muss ehrlich sagen, also ich persönlich habe jetzt noch keinen Weg gefunden für eine hundertprozentige Kontrolle.
Okay.
Aber ne, über die Jahre hinweg, da hat man ein gewisses unternehmerisches Spür, ne, für gewisse Situationen, ne, oder wenn man die BWA vorgelegt bekommt. Ne, ich lasse mir oft die aktuellen BWAs vorlegen, ne, damit man da halt dieses Gespür halt bekommt, so okay, wo bewegen wir uns hin? Dann screent man das Ganze, man vergleicht, okay, liegen wir noch im Forecast, liegen wir drüber, liegen wir drunter, läuft's gut, läuft's weniger gut, müssen wir irgendwelche Entscheidungen nochmal überdenken, müssen wir irgendwie was anpassen. Aber das ist tatsächlich dann halt auch eher die Erfahrung,
okay,
die es irgendwo macht und nicht die hundertprozentige Kontrolle, ne, weil es nicht irgendwie, ne, wir sind kein produzierender Betrieb, wo wir genau sagen können, alles klar, ne, die Auftragslage ist so und das sind die Bestellungen, die wir noch abarbeiten müssen, ne, sondern es ist People-Business, was wir größtenteils machen. Dementsprechend ergeben sich dann halt auch oft im Jahr noch super viele unterschiedliche Dinge, ne, auf die man dann halt eingehen muss.
Wahnsinn. Okay. Also ich sehe, du bist völlig klar, völlig strukturiert, aber mit Leidenschaft. Und ich habe so das Gefühl, dass du auch viele Sachen auch mal laufen lässt. Ist das richtig oder?
Genau. Also mein Ziel ist, zumindest versuche ich das meinen Mitarbeitern zu erklären, dass ich irgendwann mal in der Karibik Pina Coladas aus Kokosnüssen schlürfen will und einfach nur ein Dashboard habe, ne, wo ich drauf gucke einmal am Tag und dann ja aus meinem Domizil Anweisungen gebe. Nee, Spaß beiseite. Aber ja, die haben alle irgendwo halt auch freie Hand, um Geschäft anzupassen, Geschäft zu verändern, Geschäft ranzuholen und dementsprechend zu verantworten. Ne, weil ich glaube, das ist in den Branchen, wo ich halt aktuell unterwegs bin, der einzige Weg, um halt weiter zu skalieren. Ne, weil mein Tag hat auch irgendwo nur, okay, der Arbeitstag hat 14 bis 16 Stunden täglich, ne, dann hat man ja auch,
ja auch Familie,
so ein bisschen,
ne?
Genau, Freizeit, Familie, ja, ne, wo es dann halt aber auch abends, ne, auf der Couch dann halt, ne, die ganze Zeit weiter rattert und brummt, ne, wo dann halt auch meine Frau immer wieder sagt so, hey, ne, du bist gar nicht bei der Sache, so, was beschäftigt dich gerade, woran denkst du, ne, wo ich dir dann halt auch so ein bisschen erkläre, so, was mir gerade durch den Kopf geht, aber nichtsdestotrotz, also man kann in der Branche jetzt gerade echt nur skalieren, ne, wenn man das auf mehrere Schultern verteilt.
Das heißt, du hast auch noch als langer Unternehmer noch schlaflose Nächte?
Das ist mein größtes Talent, um das mich viele Leute beneiden. Ich schlafe wie ein Stein.
Also okay.
Egal, wie viel Stress ich habe, egal, was anliegt, egal, was für Deadlines am nächsten Tag sind. Ne, also wenn ich mich hinlege, Augen zumache, ne, eine Minute oder zwei Minuten später, schlafe ich.
Wahnsinn, okay. Also, aber sinnbildlich gesprochen, hast du schlaflose Nächte? Also außer wenn wir jetzt davon sagen, du hast sie nicht, weil du gut schläfst, aber als Unternehmer bleibt auch mal ein Bauchschmerz?
Ja, der begleitet ja einen irgendwo immer, ne, aber ich versuche diesen Bauchschmerz so umzuleiten, ne, in positive Energie. Ne, also wenn ich dann halt auch wirklich an ein Projekt oder an Kunde oder an ein Team glaube, ne, dann pushe ich das Ganze, ne, und versuche dann halt wirklich diese negativen Sachen abzufangen, ne, und die dann halt positiv zu verarbeiten, die Sachen zu pushen, dass die Hauptakteure dann das Gefühl haben, okay, der Chef steht hinter mir, der vertraut mir, der fängt das quasi irgendwo ab und, ne, wir können hier weiter und ruhig arbeiten.
Das heißt, alle Ängste, die du hast oder gehabt hast als Unternehmer, die versuchst du umzuwandeln und dann geht's go for it.
Genau. Wenn ich das mal so ein bisschen screene, ne? Also was sind so die größten Ängste, die ich als Unternehmer bislang hatte? Ich glaube, so diese soziale Verantwortung, die man halt auch wirklich für die Leute trägt. So, die größte Angst, die ich dann immer so hatte, ist, okay, was passiert, ne, wenn man den Leuten nicht pünktlich sein Gehalt zahlen kann? Dann kommen diese Leute halt auch irgendwo in eine Schieflage, ne, weil die haben halt auch ihre Verpflichtungen, müssen Miete zahlen, was da halt immer so anfällt. Na, natürlich hatte ich auch in meiner Laufbahn auch irgendwann mal einen Punkt gehabt, ne, wo dann irgendwo Kunden nicht bezahlt haben, wo ich dann halt auch immer vertröstet worden bin, ne, wo ich dann halt auch immer versucht habe, das irgendwo weiterzugeben, beziehungsweise auch irgendwo abzufangen, mit meinen privaten Reserven wieder auszugleichen. Na, und ich war tatsächlich auch schon mal an einem Punkt, na, wo ich gesagt habe, okay, ich habe nichts mehr. So, der Kunde zahlt nichts, na, oder möchte nicht bezahlen, na, wo ich dann auch alle Register irgendwo gezogen habe. Und glücklicherweise hat der Kunde dann doch bezahlt, na, wo dann wirklich auf einen Schlag diese ganzen Probleme wieder nichtig waren. Aber das war so für mich unternehmerisch so die härteste Zeit, na, weil dann geht der körperliche Stress auch irgendwo los. Ja. Ne? Man kriegt Sodbrennen, Haarausfall, Schweißattacken. Deswegen ist mir halt auch persönlich immer wichtig, dass man sich wirklich diese Reserven aufbaut, ne, um nicht mehr halt in diese Situation zu kommen.
Verstehe. Das heißt, einen Puffer aufbauen, um dann zu sagen, wenn es auch mal schwerfällt. Aber so Situationen kennst du ja wahrscheinlich auch mit deinem Lieblingsverein, oder? So Stressmomente.
Hatte ich gestern noch, ne, nach der grauenhaften ersten Halbzeit. Man leidet mit.
So sieht's aus. Wenn du anderen Unternehmern Ratschläge geben darfst, du bist ja, soweit ich das weiß, ziemlich vernetzt, auch hier in der Stadt und drumherum. Ich bin jetzt, glaube ich, 3 Jahre am Markt. Wenn ich dich um einen Rat fragen dürfte, was würdest du Unternehmern wie mir, die neu gestartet sind, als Rat mit auf den Weg geben?
Ich würde den Unternehmern mehrere Ratschläge tatsächlich mitgeben. Zuallererst, glaub an dein Produkt. Glaub an deine Dienstleistung, glaub an dich selber, halt daran fest und ja, weich nicht von diesem Weg halt ab. Natürlich wird es irgendwo Wellen geben oder man trifft vor Herausforderungen, aber man sollte tatsächlich seinen Weg verfolgen, die Stellschrauben nachjustieren, aber das Ziel, was man sich gesetzt hatte, sollte man tatsächlich verfolgen, weil ich glaube, das ist das am Ende, ne, was halt zählt. Und ich glaube, das ist so mit das Wichtigste. Ne, dass man an sich glauben soll und an der Idee, die man verfolgt.
Ist diese Gradlinigkeit, die du gerade so widerspiegelst, ist das das, womit du dich von deiner Konkurrenz abhebst?
Ja.
Mega.
Sage ich ganz klar. Ne? Ja. Also ich bin froh über jeden Ratschlag und auch über jede Kritik. Ne, aber letztendlich ist, glaube ich, das, was uns jetzt auch in der Agentur seit über 20 Jahren auszeichnet. Ne? Also wir haben Kunden, ne, im Marketingbereich, die wir wirklich seit 20 Jahren betreuen und wir halten unsere Kunden so lange, weil die halt wissen, so okay, wir haben hier Partner an der Hand, ne, die sind loyal, die sind geradlinig, ne, wir sind vielleicht nicht die fresheste oder die hipste Agentur auf dem Markt, aber am Ende des Tages liefern wir immer ab, versprechen auch nicht irgendwie das fliegende Schwein oder unmögliche Sachen. Also viele Agenturen gehen ja halt auch in den Pitch rein mit schönen Bildern, schönen bunten Bildern, im Wissen, okay, das ist für das Budget niemals umsetzbar, das machen wir halt nicht, sondern wir gehen die Sachen real an und ne, wenn es nicht passt, auch gut. Aber die Erfahrung zeigt dann halt, ne, dass es dann spätestens 2 Jahre nach dem Pitch kommen sie wieder auf uns zu und haben gesagt, so hey, hätten wir uns doch damals eher für euch entschieden. Na, wie sieht's aus? Habt ihr nicht jetzt Lust, mit uns zu arbeiten?
Was ich total spannend finde, du wechselst in den Beantwortungen der Fragen auch in den Unternehmungen. Wie ist das, wenn du morgens aufstehst? Du gehst ins Le Cork, kriegst aber einen Anruf für die Agentur oder es passiert was im Gleis 9. Wie kriegst du diesen Switch so schnell hin? Wie machst du das im täglichen Geschäft, ohne, wie sagt man, Kopfwirrwarr zu haben?
Tatsächlich, kann man das so sagen? Absolut. Tatsächlich würde ich auch sagen, es ist ein Talent. Ich muss mich halt auch minütlich, auch im Kopf umstellen und sagen, okay, in welcher Welt bin ich jetzt gerade? Und auch ne, dann halt wirklich in diesen Bruchteilen von Sekunden irgendwo eine Entscheidung treffen oder Dinge konzipieren oder Ideen konzipieren. Ich glaube, das ist ein Talent, da halt zu springen, alles im Blick zu haben.
Lass mal einfach so stehen, oder? Das ist ein Talent.
Aber einmal kurz dazu, es ist nicht so, dass ich mir sage, okay, ich bin von 8 bis 12 mache ich Le Cork, ja. Von 10 bis 12 mache ich Gleis 9 und von 13 bis 18 Uhr mache ich KK03 und Mixtape, sondern natürlich habe ich meine Termine, aber ich glaube 60-70% meiner Zeit ist, ne, man reagiert auf das Tagesbusiness.
So, Deckel machen. Zahlen, Daten, Fakten.
Aber jetzt haben wir vorhin über die Finanzen gesprochen, über Dashboards und so. Du machst mir aber einen sehr kreativen Eindruck, einen sehr, hey, komm, Schaka, wir schaffen das, wir haben Bock, was zu verändern. Halten dich Zahlen manchmal auf, solche Sachen umzusetzen? Also nicht eure persönlichen Zahlen, sondern aber Zahlen, dass du sagst, boah, hätte ich jetzt voll Bock drauf, aber geht nicht.
Nee, tatsächlich nicht. Na, also ich ziehe mir auch Kreativität aus meinen Excel-Listen.
Okay.
Na, also auch mit Excel kann man super kreativ sein. Sind die Zahlen gerade so, ne, dass man große Sprünge macht, ne, oder muss man irgendwie 2 Steps zurückgehen?
Das heißt, du gehst mit deinen Zahlen und wirst trotzdem kreativ.
Genau.
Krass. Wahnsinn. Mega. Ja. Das, also unheimlich toll. Andere Frage, fühlst du dich erfolgreich?
Tatsächlich fühle ich mich erfolgreich.
Schön.
Na, also jeder misst seinen Erfolg anders. Erfolg ist für mich jetzt nicht Wohlstand. Oder doch, schon Wohlstand. Man hat auch irgendwo finanzielle Freiheit, um schöne Dinge in seinem Leben zu machen. Aber halt auch zu den schönen Dingen im Leben zählt ganz klar die Arbeit dazu. Also ich kann jeden Tag genau das machen, was mir unfassbar viel Spaß macht. Und das ist so irgendwo auch die Definition von meinem Erfolg. Natürlich habe ich irgendwo halt auch Herausforderungen, die wir alle irgendwo haben. Aber ich mache jeden Tag genau das, was ich machen möchte. Ich muss mich nicht verstellen, ich kann nicht selber sein, kann mich kreativ ausleben. Ich kann Dinge so tun, wie ich sie gerne machen möchte. Ich tausche mich tagtäglich mit super interessanten und kreativen Leuten aus. Stehe morgens auf und bin happy, dass ich das machen kann. Gehe abends ins Bett. Bin genauso zufrieden und happy und das versuche ich dann halt auch weiterzutragen. Das sind so die Dinge, die mir irgendwo wichtig sind.
Genau diese Worte hast du vorhin auch so ein bisschen in unserem Vorgespräch gesagt, dass du diese Energie auch in deine Veranstaltung trägst. Ich glaube, das merken die Leute auch, dass eure Veranstaltungen mit Liebe und mit viel Engagement gestaltet werden, oder?
Ja, nee, absolut. Ich glaube, wenn man selber nicht für eine Sache brennt. Wie soll man dann jemanden anzünden, dass er mindestens genauso dafür brennt und auch immer alles mit reinschmeiße in die Waagschale und nie abwartend bin, sondern halt auch da in die Offensive gehe, damit das auch hoffentlich dann irgendwann mal in einem Erfolg mündet.
Vielen, vielen Dank.
Gerne.
Ich habe hier 1000 Fragen. Du siehst sie, aber ja. Du hast mit so viel Leidenschaft erzählt, dass dir zuzuhören macht voll Bock.
Echt?
Ja, total. Also ich versuche auch so Unternehmer mit Herzblut zu sein. Ich glaube aber nicht, dass man das lernen kann, sondern dass man das ist.
Ja.
Und das merkt man bei dir, volle Granate.
Ja, schön.
Also es ist total schön. Ich glaube, ihr seid voll strukturiert, was das angeht, oder?
Ich meine, im Gleis 9, es war echt gerade jeden Stein, den ich umdrehe, bin ich jetzt ziemlich tief in dieser ganzen Materie, weil ich halt ein komplett neues Team aufgestellt habe, wo ich dann aber auch gemerkt habe, ich habe am Anfang zu lange alleine gelassen. Das ist jetzt so irgendwie so 3 Monate echt nur Aufräumen gewesen, wo man, egal was man so gerade so anfasst, oh nein.
Aber es braucht auch Energie, oder?
Tatsächlich schon, ja.
Ja. Ich bin fertig.
Schön.
Vielen Dank für deine Zeit.
Danke
also wirklich,
dir.
Du hast eine ganz tolle Art. Also ich brauchte die Fragen diesmal gar nicht. ich gucke immer nochmal drauf, aber also mittlerweile ist das, wir haben in Bochum echt so coole Unternehmer, wo das einfach Bock macht. Weißt du, als wenn man beim Kaffee sitzt. Ich habe immer noch so dieses, es ist ja jetzt noch ein Podcast, aber eigentlich, glaube ich, muss man sich hier hinsetzen und
losreden. Ich finde es ja halt auch, wenn so Baywatch Berlin, ich glaube nicht, dass die haben vielleicht 2-3 Topics, aber die reden ja dann halt einfach drauf los.
Vielen, vielen Dank.
Schön.
Wie spät ist das denn?
3 Uhr.
Ach, guck mal, ich habe 20 Minuten.
Zur Zettelwirtschaft, Tresen, Talk und Buchhaltung ist eine Westwind-Story. Host Conny Stober, Redaktion und Produktion Westwind Stories.